NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Freude war weltweit groß, als die israelische Regierung im Januar 2016 einen Kompromiss zu den Gebetsregeln an der Jerusalemer Klagemauer verkündete. Sie ist die international bedeutendste religiöse Stätte für Juden. Die Hoheit darüber hat das orthodoxe Oberrabbinat in Jerusalem, nach dessen Regeln der größere Teil des Platzes vor der Mauer für Männer reserviert ist, die Frauen beten separat. Der Kompromiss sah vor, dass ein Bereich für nicht-orthodoxe Juden abgegrenzt wird, sodass dort zum Beispiel Männer und Frauen gemeinsam und gleichberechtigt beten können, Frauen laut aus der Tora lesen und den Talit, den Gebetsschal, tragen dürfen. Dafür kämpften in Israel die sogenannten Women of the Wall seit rund 30 Jahren. Doch die Freude war verfrüht. Der geplante Abschnitt für nicht-orthodoxe Juden wurde nie eingerichtet. Weiterhin griffen ultra-orthodoxe Juden gegenüber den Women of the Wall auch zu körperlicher Gewalt. Am vergangenen Wochenende beschloss die israelische Regierung auf Druck der ihr angehörenden ultra-orthodoxen Parteien, die Kompromissregelung gänzlich aufzukündigen. Seitdem reißen die Proteste internationaler jüdischer Organisationen nicht ab. Sogar die bereits 1929 gegründete zionistische Jewish Agency sprach von einer Gefahr für die Einheit des Judentums und sagte ein geplantes Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ab. Besonders laut und empört melden sich aber amerikanisch-jüdische Verbände. Andreas Mink, Sie sind Redakteur des jüdischen Magazins Aufbau. Sie beobachten von New York aus die Situation in den USA. Warum reagieren gerade amerikanische Juden so massiv?
Ja, die Organisationen hier haben ja über viele Jahre diesen Kompromiss ausgehandelt, bei dem auch die Jewish Agency in Israel die führende Rolle gespielt hat. Und die warten im Grunde genommen seit anderthalb Jahren darauf, dass der Kompromiss durchgesetzt wird. Und die sind jetzt zutiefst empört und fühlen sich von Netanyahu verraten, dass er jetzt praktisch erklärt hat, wir legen den Kompromiss auf Eis und wir wollen die ganze Sache nochmal neu verhandeln.
Wer protestiert denn da genau? Sind das nur die Große Union der Reformjuden oder andere Verbündete der Liberalen und Reformjuden oder geht das weiter?
Das Erstaunliche an dem Konflikt jetzt ist, dass der Protest gegen die Netanyahu-Entscheidung querbeet durch sämtliche Strömungen des Judentums hier geht, außerhalb der Ultraorthodoxie. Also das erreicht sogar modern orthodoxe Verbände, wie sie in der President's Conference of Major Jewish Organizations organisiert sind. Die Konservativen protestieren also ebenso gegen den Entscheid wie die Liberalen und die modern Orthodoxen protestieren auch dagegen.
Woran liegt das? Worüber regen die sich eigentlich jetzt alles auf?
Ich glaube, da ist über die letzten Jahre sehr viel zusammengekommen. Also Netanyahu stützt sich ja zunehmend in seiner Regierung auf die ultraorthodoxen Parteien und die haben in den letzten Jahren sehr viele Erfolge erzielt. Also zum Beispiel wurde die Wehrpflicht, die von Netanyahu selbst vor einigen Jahren eingeführte Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer, wurde von Netanyahu in den letzten Jahren wieder aufgehoben auf Druck der Ultraorthodoxen. Zu der ganzen Situation ist noch dazugekommen, dass am Sonntag gleichzeitig das Kabinett Netanyahu eben auch ein neues Gesetz vorangebracht hat, bei dem es um die Konversion geht. Das heißt, das Gesetz sieht vor, dass die einzige Autorität über die Anerkennung und die Durchführung von Übertritten zum Judentum soll fortan nur noch bei dem orthodoxen Oberrabbinat in Israel liegen. Das heißt, das ist auch eine Kampfansage, nicht nur an andere orthodoxe Gremien in Israel selbst, sondern das ist auch eine Kampfansage an orthodoxe Rabbiner in den USA. Und einer von denen hat unter anderem Ivanka Trump zum Judentum konvertiert. Also dieser Schritt, diese Machtausdehnung der Ultraorthodoxen in Israel, diese Kampfansage an das übrige Judentum, hat natürlich auch den Konflikt um die Mauer noch weiter geschürt.
Es ist ja die Rede von einer schweren Vertrauenskrise zwischen Israel und den Juden in der ganzen Welt. Ist das übertrieben? Hört man auch was aus Europa?
Aus Europa habe ich also noch nicht so viel gehört. Und die größte jüdische Diaspora-Gemeinde ist ja mit Abstand die amerikanische, mit mindestens 6 Millionen Mitgliedern. Also ich glaube, die Spannung zwischen der amerikanischen Diaspora und der Netanyahu-Regierung, das ist wirklich signifikant.
Die USA und die amerikanischen Juden sind ja auch die wichtigsten finanziellen Unterstützer des Staates Israel. Kann sich denn Israel eine Entfremdung leisten von denen?
Naja, ich meine, da gibt es verschiedene Dimensionen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Netanyahu hier eine politische Kalkulation angestellt hat und der Meinung ist, er ist im Moment oder mittelfristig nicht auf die Unterstützung der Reform- und liberalen Juden in den USA angewiesen, die ihn sowieso nie gemocht haben. Nicht? Also es gibt eine republikanische Mehrheit im Kongress. Es gibt einen sehr israelfreundlichen Präsidenten Donald Trump und dessen sehr israelfreundlichen Berater. Und Netanyahu hat also einfach kalkuliert, er braucht die Unterstützung der Ultraorthodoxen in Israel. Er hat die amerikanische Regierung und den Kongress auf seiner Seite. Und da ist es also zweitrangig, wie die Reformjuden in den USA denken. Was ihn jetzt sicherlich überrascht und wahrscheinlich auch ein bisschen verunsichert, ist einfach, dass der Protest gegen diese Mauerregelung so breit geworden ist hier in den USA.
Der Konflikt um die Regularien an der Jerusalemer Klagemauer geht weiter und beschäftigt vor allem Juden in den USA. Das war aus New York Andreas Mink. Bei uns geht es gleich nochmal um die USA, nämlich um die Frage, inwieweit Antisemitismus dort an Boden gewinnt. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonathan Magonet aus London den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Das Landgericht Neubrandenburg hat die drei Richter der Schwurgerichtskammer, die mit dem Verfahren gegen einen früheren SS-Sanitäter aus dem Konzentrationslager Auschwitz befasst sind, für befangen erklärt. Der Prozess gegen den 96 Jahre alten Hubert Z. aus der Nähe von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern war Ende 2016 ausgesetzt worden. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in mindestens 3.681 Fällen vorgeworfen. In dem Gerichtsbeschluss heißt es, der Vorsitzende Richter Klaus Kabisch und seine Kollegen hätten wiederholt versucht, einem Nebenkläger und NS-Opfer die Teilnahme an der Verhandlung zu verwehren. Das Internationale Auschwitz-Komitee begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Von Anbeginn des Prozesses sei das aggressive Desinteresse des Vorsitzenden Richters am Schicksal und den Erinnerungen der Überlebenden deutlich spürbar gewesen. Palästinensische Schulbücher, die unter anderem mit Geld aus Deutschland finanziert wurden, stacheln laut einer neuen Studie zu Hass und Gewalt gegen Israel auf. Untersucht wurden 15 Schulbücher der Fächer Geschichte und nationale Erziehung, die sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen an staatlichen palästinensischen Schulen und an Schulen eines UN-Hilfswerkes verwendet werden. Auftraggeber der Studie ist das Mideast Freedom Forum Berlin, unterstützt von Politikern aller Parteien im Deutschen Bundestag. Nach Angaben der Studie negieren die untersuchten Schulbücher die Existenz des Staates Israel komplett. Die auf Israel und die Juden bezogene Terminologie sei nie neutral, sondern häufig abwertend und polarisierend. 2013 hatte eine Studie der Hebräischen Universität Jerusalem ergeben, dass in israelischen Schulbüchern die von Israel besetzten Gebiete nicht als solche gekennzeichnet sind. Die Ruine der ehemaligen Synagoge im mecklenburgischen Stafenhagen bei Neubrandenburg ist wieder aufgebaut und restauriert worden. Die feierliche Eröffnung des Gebäudes mit Nebenhaus ist am 16. Juli in Anwesenheit von Landesrabbiner William Wolf geplant, teilte der Verein Alte Synagoge Stafenhagen mit. Geplant sei Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt Geschichte der Region. Soweit die Meldungen.
Mindestens ebenso sehr wie Israel sind die USA gelobtes Land für Juden. In den vergangenen Jahrzehnten schien das Land nahezu frei von Antisemitismus. Das strenge Neutralitätsgebot des Staates, das der Regierung auferlegt, alle Religionen gleich zu behandeln, die multikulturelle Einwanderungsgesellschaft mit ihrer großen Vielfalt, die hohe Achtung vor Bürgerrechten, all das sorgte dafür, dass Juden sich sicher und angenommen fühlten und überwiegend immer noch fühlen. Doch seit einiger Zeit bekommt das Vertrauen Risse. Und das, obwohl Präsident Donald Trump nicht müde wird zu erwähnen, dass er eine jüdische Tochter, einen jüdischen Schwiegersohn und jüdische Enkelkinder hat. Otto Langels besuchte für uns eine internationale Konferenz in Berlin, ausgerichtet von der Indiana University in Bloomington und dem Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung. Ihr Thema: Antisemitismus und Rassismus in den Vereinigten Staaten.
Ich komme aus einer kleinen Universitätsstadt, Bloomington, Indiana. Und dort sind an den Tagen nach der Wahl sofort wieder Hakenkreuze aufgetaucht. Und ich hatte da noch nie ein Hakenkreuz gesehen in den 20 Jahren, die ich da gelebt habe. Plötzlich waren da auf den Fahrradwegen Hakenkreuze angesprüht worden.
Fritz Breithaupt, Germanistikprofessor an der Indiana University, beobachtet eine Zunahme antisemitischer Vorfälle nach den Präsidentschaftswahlen in den USA. In jüngster Zeit gab es Schändungen von jüdischen Friedhöfen. In der New Yorker U-Bahn tauchten Schmierereien auf wie Juden in die Gaskammern und Heil Hitler. In Chicago klebte jemand Hakenkreuze an eine Synagoge. Die rechtsradikale Alt-Right-Bewegung feierte öffentlich Donald Trumps Wahlsieg mit Hitlergruß und Heil Trump-Rufen. Und Hitlers Buch Mein Kampf erfreut sich größerer Nachfrage. Eine Entwicklung, die Breithaupt mit den Hasstiraden und vulgären Ausfällen Donald Trumps gegen Minderheiten in Verbindung bringt.
Der Antisemitismus wurde plötzlich schon im Wahlkampf wieder salonfähig. Und zwar gar nicht so sehr, weil Donald Trump ihn direkt angesprochen hätte, sondern vielmehr, weil er immer wiederum Polarisierung benutzt, die zum Beispiel den Islam treffen, die Mexikaner.
Wer generell etwas gegen Minderheiten habe, fühle sich ermutigt, meint Breithaupt. Antisemitismus ist kein neues Phänomen in den USA. Seit Ende des 19. Jahrhunderts und bis hinein in die 1950er Jahre wurde Juden der Zutritt zu bestimmten Urlaubshotels verwehrt, Privatschulen und Clubs lehnten jüdische Bewerber ab. Die Historikerin Isabel Hall von der Cornell University in New York.
Seit mindestens den 1880er Jahren gibt es Antisemitismus. Und so ist das also keine Sache, dass plötzlich irgendwie aus dem heiteren Himmel vor uns nach Trump steht.
In den 1930er Jahren waren antisemitische Einstellungen weit verbreitet. Propagiert von rassistischen Organisationen wie dem Ku Klux Klan, dem America First Committee und Prominenten wie dem Flieger Charles Lindbergh. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Judenhass zurück. Zudem nahm man ihn kaum wahr, weil er von den Rassenkonflikten zwischen Schwarzen und Weißen überlagert wurde. Was in den letzten Jahrzehnten hier und da latent spürbar war, ist mit Trumps Erscheinen auf der politischen Bühne sichtbarer geworden. Der neue US-Präsident sät Hass und ermuntert Extremisten, ohne sich eines antisemitischen Vokabulars zu bedienen. Im Gegenteil, Donald Trump nimmt für sich in Anspruch, ein besonders enges Verhältnis zu Israel zu haben. Man könne sich als Freund Israels inszenieren und zugleich als Katalysator für antisemitische Tendenzen wirken, bemerkt dazu der israelische Historiker Moshe Zimmermann.
Das ist manchmal eine Masche der Antisemiten, indem sie sagen, okay, wir sind pro Israel und benutzen das als eine Art Schutzschild gegen die Anschuldigung, ihr seid eben Antisemiten. Das gilt für Trump, das gilt für Strache, das gilt für Wilders, das gilt für die Europäer, die rechts stehen. Israel wurde zum Alibi für die Antisemiten.
In den USA leben heute etwa so viele Juden wie in Israel. Jahrzehntelang galten ihnen die Vereinigten Staaten als sichere Heimat. Doch nach den jüngsten Vorkommnissen wächst die Besorgnis unter den amerikanischen Juden, dass antisemitische Vorfälle weiter zunehmen und europäische Dimensionen erreichen könnten. Fritz Breithaupt.
Amerika, das für lange Zeit immer vielleicht der beste Ort war, zu denken, dass man den Antisemitismus hinter sich lassen könnte, ist jetzt auch wieder zurückgefallen, wo sich viele andere Länder bereits befinden, nämlich in einem Zustand des latenten Antisemitismus, aus dem jederzeit mehr werden könnte.
Antisemitismus in den USA, ein Beitrag von Otto Langels. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
In dieser Woche werden wir wieder daran erinnert, dass die hebräische Bibel eine komplexe Mischung aus Religion und Politik enthält. Vor wenigen Wochen lasen wir von der Rebellion gegen Moses Führerschaft durch einen Bund verschiedener Interessengruppen unter der Leitung eines charismatischen Mannes namens Korach. Die Bibel berichtet, dass Moses erstmals seine Selbstbeherrschung verlor und sehr böse wurde. Moses überstand diese Krise, aber sein Vertrauen war deutlich erschüttert. Einige Kapitel später steht er hilflos da, als eine andere politische Krise aufkommt. Jemand anders, ein Priester namens Pinchas, muss eingreifen, um den Tag zu retten. Zwischen diesen beiden Ereignissen findet sich die Lesung für den heutigen Schabbat, in der Moses wieder in einem wichtigen Augenblick seine Beherrschung verliert. Wie schon zuvor, kurz nach dem Auszug aus Ägypten, benötigt das Volk dringend Wasser. Es beklagt sich bei Moses: Warum hast du uns hierher in die Wüste geführt, dass wir hier sterben? Moses wendet sich erneut an Gott, und als ob sich die Geschichte wiederholen würde, fordert Gott ihn auf, seinen Stab zu nehmen, mit dem er in Ägypten Wunder bewirkt hatte, und Wasser aus einem nahen Fels zu bringen. Aber dieses Mal soll er den Fels nicht berühren, sondern gemeinsam mit seinem Bruder Aaron, dem Hohepriester, zu dem Fels sprechen, und Wasser werde heraustreten. Aber Moses spricht nicht zu dem Fels, sondern zu seinem Volk. Voller Ärger und Frustration: Höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch Wasser bringen aus jenem Fels? Dann schlägt er den Fels, nicht nur einmal, sondern zweimal, und Wasser tritt heraus. Gottes Antwort erscheint unverhältnismäßig hart. Darum, weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Ganze Säen von Tinte sind verbraucht worden, um zu versuchen, diese harte Reaktion Gottes zu erklären. Moses schrieb das Wunder nicht Gott zu, sondern fragte mit offensichtlicher Arroganz: Sollen wir euch Wasser bringen aus jenem Fels? Je größer deine Macht und Verantwortung, desto sorgsamer musst du deine Aufgaben erfüllen. Ein kleiner Fehler eines mächtigen Führers kann enorme Konsequenzen nach sich ziehen. Moses Ungeduld scheint zu bestätigen, dass seine Selbstkontrolle aufgrund der chronischen Belastung durch seine besondere Verantwortung schwindet. Er hat sich als totaler Machthaber präsentiert und nicht als Mittler zu Gott, dem er dient. Wie lange er noch Führer des Volkes sein mag, er muss sich damit auseinandersetzen, seine Macht abzugeben und seine eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. 40 Jahre lang führte er das halsstarrige, rebellische Volk und hielt dessen häufig fragiles Verhältnis zu seinem fordernden Gott aufrecht. Gottes Worte können sicherlich als Strafe verstanden werden für Moses Ungehorsam in diesem wichtigen Augenblick. Oder aber aus Worte des Bedauerns und des Mitgefühls, dass Moses Aufgabe zu einem Ende kommt und damit auch die Jahre ihrer innigen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.